NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Mai 1364. Die Gründung der Universität Krakau.
Das erzbischöfliche Palais im polnischen Krakau. Im Innenhof sind hunderte Menschen versammelt. Geistliche, Soldaten, Schützen, Frauen in Tracht, einfache Leute. Sie singen das Lied von der schwarzen Madonna und sie widmen es dem Mann, den sie auch an seinem 4. Todestag verehren wie niemanden sonst. Karol Wojtyla, den polnischen Papst, den Erzbischof von Krakau und, neben Kopernikus, den berühmtesten Studenten der Stadt.
Die Jagiellonen-Universität, das ist die einzige polnische Nationalinstitution, staatliche Institution, die alle politischen Katastrophen überlebte?
Sagt Professor Stanislaw Waltosz, Direktor des Universitätsmuseums im Collegium Maius, dem großen Kollegium im Zentrum der früheren Königsstadt Krakau. Vom Bischofspalais unterhalb der Burg ist es zum Collegium Maius nicht weit. Der klosterähnliche neugotische Bau hat viele Jahrhunderte polnischer Geschichte überstanden. Allianzen, Teilungen, Besatzungen und die kommunistische Herrschaft. Vielfach um- und wieder aufgebaut, weist das Gebäude in Fundament und Fassade noch zahlreiche Spuren der mittelalterlichen Universität auf. Im Innenhof führt eine schmale Treppe zu einem Erker hinauf. Dahinter geht es zum Büro von Professor Waltosz.
Wir sind hier in diesem Raum. Wir sind in der ältesten Ecke unserer Universität, ganz genau hier.
Denn hier steht vor mehr als 600 Jahren das erste Universitätsgebäude. Als der polnische König Kasimir der Große 1363 endlich die Genehmigung für seine Hochschule bekommt, hat er schon viel für die Reform des Staates getan. Recht, Landesverteidigung, Bürokratie und Handel auf Vordermann gebracht. Dafür braucht er gebildete Menschen.
Er brauchte gute Verwaltung. Er brauchte die Schulung der Gesellschaft. Er brauchte die Kleriken in der Kirche. Diese drei Gründe führten zu Bitte in Avignon, eine Universität in Krakau zu gründen.
In Avignon residiert Papst Urban V. und er stimmt zu. 16 Jahre nach Prag wird die Krakauer Akademie somit die zweite Hochschule in Mitteleuropa.
Wir, Kasimir von Gottes Gnaden, König von Polen, haben hiermit entschieden,
heißt es im Gründungsprivileg vom 12. Mai 1364.
Wir haben entschieden, dass hier in Krakau ein Platz für die Einrichtung einer Universität gefunden werden soll, deren fortwährende Existenz wir mit diesem Dokument sichern wollen. Für alle Zeit.
Der Papst fördert den reformfreudigen König, doch auch der größte Bremser kommt aus der Kirche.
Bischof Johannes Bodzanta in Krakau, der alte, fast blinde Mensch, hasste den König.
Ständig beschwert sich der Bischof über Kasimir in Avignon. Als Kanzler der Akademie blockiert er den Betrieb, wo er kann. Kasimir hat nur eine Wahl.
Er wartete auf den Tod seines Gegners. Er musste warten 3 Jahre.
Gleich nach Bodzantas Tod nimmt der Wissenschaftsbetrieb Fahrt auf. Organisiert ist er nach dem Vorbild der allerersten europäischen Universität in Bologna, Italien.
Das war die Universität der Studenten, nicht Universität der Professoren, der Studenten. Das bedeutet, dass die Studenten regierten. Studenten wählten eigene Rektoren.
Wer zahlt, bestimmt. Das meiste Geld bringen die Gebühren der Studenten ein. Die Professoren werden aus dem Gewinn der königlichen Salinen bezahlt. Der große Schönheitsfehler der Akademie: sie hat nur 3 Fakultäten. Jura, Medizin und die Artes Liberales, die freien Künste wie Latein, Rhetorik oder Astronomie. Es fehlt die Theologie, also die Krone der vollen mittelalterlichen Universität. Doch die hat Papst Urban untersagt.
Theologie natürlich war gesichert für die Universität in Prag. Das war die Sache einer Konkurrenz.
Die der Papst aus politischen Gründen unterstützt. Schließlich hat er es in Prag mit dem mächtigeren der beiden Fürsten, Kaiser Karl IV., zu tun. 1370 stirbt König Kasimir. Später wird man über ihn sagen, er habe ein Polen aus Holz vorgefunden und eines aus Stein hinterlassen. Unter seinem Nachfolger Ludwig aber liegt die Universität brach, fast 30 Jahre.
Dann endlich in Krakau erscheint die Königin Hedwig aus der Anjou-Dynastie.
Die junge, gebildete Frau aus dem französischen Geschlecht Anjou folgt ihrem Vater auf den polnischen Thron und begründet durch ihre Heirat mit dem litauischen Fürsten Jagiello das Reich Polen-Litauen. Energisch betreibt Hedwig die Wiedereröffnung der Akademie. Als sie mit nur 25 Jahren stirbt, vollendet ihr Mann Jagiello im Jahr 1400 ihren Willen. Die Akademie öffnet wieder, diesmal mit theologischer Fakultät. Bald studieren 150 junge Männer in Krakau. Sie wohnen in sogenannten Bursen.
Bursa, das war Studentenheim. Unter der Kontrolle der Universität, mit einem strengen Rigorismus des Tages und der Nacht.
Vorlesungen von 6 bis 10 Uhr, Aufbaustudien bis 12, Pause bis 15 Uhr. Dann die Repetitorien, stures Pauken bis 21 Uhr.
Der Rektor wird jetzt von den Professoren gewählt und hat viel Macht. Er sitzt über renitente Studenten zu Gericht und kann sie in den Kerker werfen. 1491 erscheint ein junger Mann aus dem preußischen Thorn in Krakau, um an der Akademie die freien Künste zu studieren.
Weil die Universität in diesem Moment, die Universität, erlebte seine Blütezeit. Besonders sogenannte astrologisch-mathematische, astronomische Schule.
Sein Name? Nikolaus Kopernikus. Später wird er in die Geschichte eingehen als der Astronom, der zum Entsetzen der Kirche das Weltbild auf den Kopf stellt.
Nicht die Sonne zieht ihre schiefe Jahresbahn um die Erde, sondern die Erde schwingt mit schiefgestellter Achse um die Sonne.
4 Jahre studiert Kopernikus in Krakau. Dann zieht er nach Italien, hört Vorlesungen in Bologna und Padua, macht in Ferrara seinen Doktor. Für Stanislaw Waltosz ist es ein Rätsel.
Warum er hat diese Universität verlassen ohne Grad, ohne Bakkalaureusgrad? Aber wir wissen natürlich, dass er hier studierte.
Die von Martin Luther ausgelöste Kirchenspaltung zwingt auch die tief religiös grundierten Universitäten, Position zu beziehen.
Diese Universität hat die Reformation, den Protestantismus, nicht angenommen. Und die erste Reaktion der Studenten, besonders von Ungarn, besonders von Deutschland, war, in andere Richtung sich zu kehren.
Vor der Reformation zählt das katholische Krakau mehr als 3200 Studenten. Fast jeder zweite ist Ausländer. Eine strikte Zensur soll den Protestantismus von der Hochschule fernhalten, doch sie verleitet Studenten und Professoren dazu, abzuwandern. Der zunehmende Exodus schwächt die Universität auf Dauer. Bis tief ins 18. Jahrhundert herrscht intellektuelle Mittelmäßigkeit in Krakau. Doch in Warschau, inzwischen zum Sitz des Königs geadelt, betritt gegen Ende des Jahrhunderts ein neuer Reformer die Bühne. Der letzte polnische König, Stanislaus August Poniatowski, ist ein Mann der Aufklärung.
Der war einer der am besten gebildeten Könige in Europa damals. Er hat überzeugt, viele Leute etwas zu tun in diesem Land.
In Poniatowskis Auftrag stößt der Priester Hugo Kołłątaj in der Krakauer Universität radikale Reformen an. Kołłątaj löst die Kollegien auf. Die Professoren müssen jetzt in der Stadt leben. Er wirbt Lehrpersonal im Ausland an, macht statt Latein Polnisch zur Lehrsprache und gründet neue Kliniken, Labors und den Botanischen Garten. Bald zieht die Universität wieder Menschen an, auch dann noch, als die Stadt infolge der polnischen Teilungen an das Kaiserreich Österreich fällt. Noch ist Polen nicht verloren, singen die Polen unter Wiener Herrschaft. Was das heißt, erlebt Kaiser Franz Josef, als er 1851 die Universität in Krakau besucht. Denn die Professoren denken nicht daran, in Uniform aufzulaufen. Sie lassen sich Talare schneidern.
Und diese Leute vom Staat gezahlt erscheinen vor dem Kaiser nicht in Uniformen, staatlichen Uniformen. Das ist eine Schande, das ist schrecklich.
Der Kaiser rächt sich und entlässt vier bedeutende Professoren. Noch heute werden die Talare in Krakau getragen, wenn im feierlichen Zug das neue Studienjahr eröffnet wird. Unter den Nationalsozialisten erlebt die Jagiellonen-Universität ihre dunkelste Zeit. Denn die Nazis haben sich vorgenommen, die Intelligenz des Landes auszurotten. Am 6. November 1939 ruft SS-Sturmbannführer Bruno Müller sämtliches Personal zu einem Vortrag zusammen. Professor Josef Wolski, damals Assistent im Institut für Alte Geschichte, erinnert sich an Müllers Worte.
Sie haben die Universität eröffnet, ohne uns zu fragen. Sie waren immer Feinde Deutschlands.
183 Professoren, Assistenten und andere Beschäftigte werden auf einen Schlag verhaftet und kommen über Umwege ins KZ Sachsenhausen. Doch im Ausland ruft die Sonderaktion Krakau einen solchen Protest hervor, dass alle Wissenschaftler bis November 1941 wieder freikommen. 20 von ihnen überleben die Tortur nicht. Die meisten anderen, wie der im Oktober 2008 verstorbene Professor Wolski, kehren krank und geschunden zurück.
Aber wir haben diese Strapaze überstanden, Gott sei Dank.
Sofort nach ihrer Heimkehr bauen die Wissenschaftler eine Untergrunduniversität auf, die das intellektuelle Überleben der Polen sichern soll. Ausgerechnet im von den Nazis errichteten Institut für deutsche Ostarbeit laufen die Fäden zusammen, bei einem polnischen Professor, der dort arbeiten muss. An dieser geheimen Universität nimmt auch der spätere Papst Johannes Paul II., der anfangs noch polnische Literatur studierte, sein Theologiestudium auf. Museumsdirektor Professor Waltosz.
Ungefähr 800 Studenten nahmen an dieser Geheimuniversität teil. Es gab die Promotionen, es gab auch Habilitationen und noch etwas, es gab keinen Verrat.
Krakau wimmelt heute von Studenten. Etwa 200.000 junge Leute bevölkern die zahlreichen Hochschulen der Stadt. 50.000 allein die Jagiellonen-Universität, für die das Zentrum längst zu eng geworden ist. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz am Stadtrand entsteht mittlerweile ein Campus für Naturwissenschaften.
Ich heiße Gregor Becker, ich komme aus Wanne-Eickel und arbeite jetzt an der Jagiellonen-Universität in Krakau als Leiter der Gruppe für Bioethik in den Lebenswissenschaften.
Ich bin Anna Buchauer und ich bin bald 24. Ich bin Doktorandin an der Jagiellonischen Universität und studiere Biotechnologie.
Anna Buchauer forscht über Krebs. Gregor Becker steht für den einzigen Bioethik-Standort an einer Hochschule in Osteuropa. Für ihn gehört die Jagiellonen-Universität zu den Top 10 in Europa.
Es ist leider nur so, dass wir als mittelosteuropäische Universität oftmals unterschätzt werden und man uns leider noch zu wenig kennt.
Nach dem Abschluss wollen viele Absolventen ins Ausland. Anna Buchauer hat das auch vor.
Aber auch nur, um mal zu sehen, wie man woanders noch arbeitet, vielleicht eine neue Sichtweise für irgendwas zu bekommen. Und dann kann man ja immer was zurückbringen in seine Uni. Ja.
Bis heute also hat sich der Wunsch Kasimirs des Großen aus dem Jahr 1364 erfüllt.
Eine Universität für alle Zeit.
Und das ist, man kann sagen, ein Symbol der Dauerhaftigkeit des Volkes, des Geistes und einer intellektuellen Unabhängigkeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an die Gründung der Universität Krakau am 12. Mai 1364. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Radklassiker Giro d'Italia.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.